1979, so kann ich mich gerade noch erinnern. Also vor 23 Jahren habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Die Amerikaner sagen in the Harz Mountains, im Harz, auf einer Freizeit. Ein junger Mann mit einer alten Pompe, mit einer alten Gitarre. Und ich weiß nicht, die Zähne waren kaputt durch vom vielen Kiffen oder irgend sowas. Und ich bin dankbar, dass Gott ihn gefunden hat. Und er hat Gott kennengelernt, den gleichen Gott, den wir auch kennen, den Gott der Bibel. Und ich möchte, dass ihn herzlich willkommen heißt. Und er wird das sagen, was ihm wichtig geworden ist. Uwe, herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Es ist richtig gute Stimmung heute Abend. Ich fühle mich so wohl. Die Liebe Jesu ist fantastisch. Wir haben darüber gesungen. Wir haben davon gehört. Und das ist eine ganz, ganz feine Sache. Ich habe ein paar Gedanken heute Abend, die mich sehr bewegen auf meinem Herzen. Und ich denke, dass sie interessiert sind, dass sie interessant sind für Menschen, die so halbe Glaubensprofis sind, schon lange im Glauben stehen, ja, in die Gemeinde gehen. Und vielleicht auch für Menschen heute Abend, die so am Rande stehen und sich so mit dem Thema Glauben und Gott und Christsein auseinandersetzen, aber noch nicht richtig so Zugang haben. So 6 oder 7 Jahre ist das her. Und ich finde, das ist Pflichtlektüre für jeden Christen. Ich habe es bei euch im Bücherladen gesehen, unten, hat mich gefreut. Bekehre nicht, lebe. Als ich dieses Buch las, dann war das, als würde mir jemand einen Spiegel vorhalten. Und es wurde mir klar, dass ich als Pastor und als jemand, der viel reist und Seminare macht und so, eigentlich in einem geschlossenen Ghetto lebe. Ich lebe in einem Ghetto, wo ich nur mit frommen Leuten zu tun habe. Von morgens bis abends. Die rufen mich an und ich lese meine Bibel und ich lese alle möglichen Bücher. Und wir werden immer frommer und leben immer. Und das Wort fromm ist bei mir nicht unbedingt nur negativ besetzt. Wir erleben viele schöne Sachen und ich fühle mich auch so wohl in den Gemeinden. Und die Geschwister sind alle so toll und ganz fantastisch. Aber wir werden doch ganz schön zu Ghetto-Freaks. Bis zu einem Punkt, dass uns keiner mehr versteht da draußen. Und als ich dieses Buch las, war es mir erstmal eine ziemlich Ohrfeigensitzung. Und ich hatte auch nicht so direkt Zugang, weil ich wollte das eigentlich auch gar nicht so schlimm ändern. Also einmal im Jahr haben wir ja evangelisiert und wenn die nicht gekommen sind, waren sie ja selber schuld. Wir haben uns ja Mühe gegeben. Wir haben ja Blätter ausgelegt und, ne, und die Welt ist eben so schrecklich weltlich und fragt nicht nach Gott und der Wohlstand hält sie ab. Und wir haben ja alle Entschuldigungen parat und dann so nach der Woche kamen 2, haben uns gefreut und dann haben wir uns wieder zurückgezogen in die frommen Räume und haben gemacht Business as usual. Als ich dieses Buch las, habe ich gedacht, das muss ich ändern. Du musst dir ein paar Freunde suchen, so ein paar richtig knackige Heiden. Vor denen hatte ich immer so ein bisschen Angst, weil ich fühlte mich immer so abgelehnt. Die hielten mich immer für einen Spinner und ich hatte manchmal den Eindruck, die haben recht. Und es hat mir dann wehgetan. Und da ich jemand bin, der sehr gerne sich bewegt und fit hält, habe ich mich damals in einem Sportclub angemeldet. Und bin also da rausgegangen und wollte jetzt mal so die richtige Welt entdecken. Ja? Erstmal so low-key. Mittlerweile bin ich so 6 Jahre dabei. Und ich habe dort einen Dienst etabliert, für mich persönlich, nicht als Pastor, sondern als Uwe Schäfer, als Jünger Jesu, der mir sehr wichtig ist. Ich bin ein Priester in diesem Sportstudio. Ich werde wahrgenommen, die Leute wissen, dass ich Pastor bin. Ich quatsch nicht sehr viel rum und ich lache mit den Leuten und so weiter. Aber es ist doch interessant, wie viel Vertrauen ich gewonnen habe. Die ersten Leute kommen zu Gottesdiensten und so weiter. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche diese Woche. Einen wunderbaren muslimischen Geschäftsmann kennengelernt. Wir waren beide auf dem Laufband und schwitzten uns halb zu Tode, aber wir konnten uns ganz gut unterhalten. Und ein feiner Moslem, ein feiner, gläubiger, gottesfürchtiger Mann, der für ganz wunderbare Werte zum Teil auch stand. Und ich konnte ihm was über die Bibel sagen. Und richtig gute Gespräche kann ich dort führen. Das macht richtig Spaß. Das ist richtig toll. Leute kommen zu mir manchmal, wenn sie in Ehescheidung sind oder was weiß ich. Und wenn sie Probleme haben, irgendwie so wie ein Priester Gottes in einer Situation zu sein. Ganz ohne Titel und Einsetzung. Du bist einfach da. Gott gebraucht dich. Du wirst wahrgenommen. Tausende von Bekehrungen kann ich noch nicht nachweisen. Gut, wir haben auch nur ein paar 100 Mitglieder. Aber wir arbeiten dran. Was mich heute Abend sehr beschäftigt und worüber ich mal mit euch gerne nachdenken möchte, ist, dass viele Leute, wenn sie mich kennenlernen, wenn sie mit mir reden über den Glauben, da höre ich immer wieder einen Satz. Nämlich, Mensch Uwe, wie sehr beneide ich darum, dass du das glauben kannst. Ja? Mensch, das ist so schön, dass du das glauben kannst. Das ist so schön. Anfangs dachte ich, die meinen schön blöd. Aber wenn du das immer wieder hörst, dass Leute sagen, Mensch, ich beneide dich darum, das gibt einen Sinn im Leben, das spüre ich dir ab, das gibt dir einen Halt im Leben, das bedeutet dir viel, mir fehlt da was. Und dann kommt immer wieder dieser Satz, ich wünschte, ich könnte das auch. Und da ist ja irgendwo ganz tief die Lüge hinter, die sie geglaubt haben, sie könnten das nicht, sie seien glaubensunfähig. Ja, sie beneiden Menschen, die glauben können. Musst du dir mal vorstellen. Ich habe früher immer gedacht, das will keiner hören und so weiter. Die hören dich an, so erlebe ich das dort. Und sie sagen dir, dass sie dich beneiden. Und aber irgendwie meinen sie, sie hätten keinen Zugang dazu. Sie wollen auch Halt und Sinn, sie wollen auch Geborgenheit. Und haben auch, darin sehe ich den Ausdruck einer Gottessehnsucht. Tief in jedem Menschen. Ich wünschte, es gäbe einen. Ich wünschte, ich kriegte ihn zu fassen. Ich wünschte, ich könnte das auch glauben. Ich habe mich gefragt, was macht eigentlich den Menschen glaubensfähig und glaubensunfähig? Und ich habe mich gefragt, ist Glauben eigentlich Glückssache? Ja, ich bin relativ fromm aufgewachsen. Habe ich da Schwein gehabt, dass ich das so mit der Muttermilch einsaugen durfte? So kann ich das jetzt. Und andere hatten vielleicht atheistische Eltern und so können sie es nicht. Ist das eine reine Glückssache? Die Frage bin ich mal so nachgegangen. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Ich fand es ganz interessant, mal mir Gedanken darüber zu machen. So Prägungen durch Elternhaus, ob geglaubt wurde oder nicht, spielt sicherlich eine große Rolle. Möchte ich gar nicht abstreiten. Schule, Ausbildung. Enttäuschungen mit Kirchen, Enttäuschungen mit Frommen. Ich will gar nicht mal so Kirchengeschichte und Hexenverbrennungen sowas bemühen, aber das spukt ja dann auch bei so Diskussionen immer mit rum. Nein, einfach Enttäuschung mit dem freikirchlichen Frommen von nebenan, der abends seine Frau verprügelt. Ja, und morgens im tollen Anzug zur Gemeinde fährt und so weiter. Das hat man gesehen, das hat man eingespeichert. Das hat so einen tiefen Ekel und Abscheu gegeben gegen die Heuchelei. So tun, als ob nach außen so fromm und toll und hohe moralische Standarde. Und im Puff triffst du sie genauso an. Und heimlicher Alkoholismus. Wenn du sowas mal kennengelernt hast, ja, das kann einen schon ganz schön abschrecken. Das kann einem zunächst einmal den Glauben so richtig vermiesen. Aber es gibt auch eine andere Sache, die eine Rolle spielt. Und das glaube ich, dass das so ist, nämlich dass viele Menschen auch eine instinktive Angst davor haben, es könnte ihn geben. Eine instinktive Sehnsucht, ich brauche jemand, die höre ich raus, Mensch, ich beneide Sie, was ist das schön, dass Sie das glauben können. Aber diese Schutzbehauptung, ich kann das nicht, weil auch eine instinktive Angst da ist, wenn es ihn gibt, dann will er vielleicht in meinem Leben was ändern. Wenn es ihn gibt, dann hat das knallharte Konsequenzen. Mein Lebensentwurf müsste dann vielleicht nochmal ganz, ganz neu durchdacht werden. Das, was ich tue, das, was ich so mache, da würde Gott mir reinsprechen. Wenn er denn Gott ist, der Allmächtige, dann hat er Forderungen an mich. Dann hat er das Recht, in mein Leben zu sprechen. Und das mag ich überhaupt nicht. Das ist mein Leben. Und da werden wir auch sehr geprägt in unserer Gesellschaft. Individualismus ist ja die Religion von uns Westeuropäern geworden. Ne? Ich muss mich verwirklichen. Das ist mein Leben. Und mir von einem Gott da irgendwas sagen zu lassen. Und dann kommt wieder die Erinnerung an den Nachbarn von damals. Und dann denkst du, oh, wenn es den gibt, dann will er vielleicht, dass ich so einen Haarschnitt habe wie der Nachbar da, der in die Gemeinde geht. Und dann muss ich auch so Aufkleber an mein Auto machen und dann muss ich mich benehmen wie dieser spanische Evangelist im CCR. Und wenn Gott das alles von mir will, also ich sag mal lieber, ich kann nicht glauben. Das vermute ich dahinter. Also persönlich hatte ich das Vorrecht, in einer Familie aufzuwachsen, wo sowohl geglaubt wurde, als auch danach gelebt wurde. Mit allen Menschlichkeiten, mit allen Schwächen und mit allen Fehlern, auch meinen Eltern. Es wurde danach gelebt. Man war bemüht, in Ernsthaftigkeit das, was man glaubte, auch umzusetzen. Ich will gar nicht abstreiten, dass das in mir einen ganz bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Einen ganz, ganz bleibenden Eindruck. Aber trotzdem habe ich festgestellt, dass ich meinen eigenen Zugang zu diesem Glaubenserbe finden musste. Glaube kannst du nicht einfach nur erben. Da kannst du nicht einfach nur so aufwachsen. Irgendjemand hat mal gesagt, Gott hat keine Enkelkinder, er hat nur Kinder. Und wenn deine Eltern Gottes Kinder waren, dann bist du nicht Gottes Enkel, sondern du musst dann durch einen Prozess der Glaubensfindung auch zu seinem Kind werden. Gott hat keine Enkel. Ja? Er hat nur Kinder. Und diesen Sprung, ja, von diesem angezogenen Glauben hin zu einem eigenen Zugang zu Gott, da habe ich mich eine Weile ganz schön schwer getan. Goethe hat mal was Cleveres gesagt. Ich mag Goethe. Nicht alles, aber manches. Goethe hat mal gesagt, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Und ich weiß nicht genau, was er gemeint hat, aber in Bezug auf den Glauben ist es unglaublich wahr. Du kannst viel von deinen Vätern ererben. Ich bin dankbar für die Kirchengeschichte. Ich bin dankbar für meine Eltern. Ich bin dankbar für gläubige Menschen, meine Sonntagsschullehrer und was weiß ich, die viel an Erbe mir gegeben haben. Aber du musst es erwerben, um es zu besitzen. Es ist kein Erbe, was du einfach so locker mitnimmst. Du musst deinen eigenen Zugang haben. Und so gab es dann eine Zeit in meinem Leben, in der Zeit hat Harjo mich kennengelernt, wo ich so, ja, zwischen dem Glauben stand, aber auch mit unglaublichen Zweifeln zu tun hatte. Irgendwie der liebe Gott meiner Kindheit war mir verloren gegangen. Ich hatte lange mein Zimmer nicht aufgeräumt. Aber egal, wie viel Mühe ich mir gab, ich konnte ihn nicht mehr finden. Er war irgendwie weg und ich musste meinen eigenen Zugang zu Gott wiederfinden. Und möchte mal 2, 3 Punkte nennen, ja, die mir wirklich geholfen haben, ganz neu zu Gott zu kommen und ihn zu erleben. Die ersten beiden möchte ich eigentlich nicht Beweise nennen, sondern 2 starke Indizien. Ich bin jemand, ich brauche auch manchmal ein bisschen was für den Kopf, etwas, was ich verstehen muss. Dann kriege ich auch mein Herz ganz gut auf. Ich kann es manchmal nicht andersrum. Das erste, was ich festgestellt habe, ist, dass wir den Schöpfer nirgendwo besser erleben können, als in seiner Schöpfung. Ich habe so viele Nichtchristen, Nichtgläubige sagen hören oder Andersgläubige oder Leute, die zumindest nicht in eine Kirche gehen oder einer Glaubensgemeinschaft angehören oder irgendwelche organisierte Religion betreiben. Und doch höre ich sie sagen, Mensch, wenn ich so eine sternklare Nacht sehe und die Sterne im Himmel, wow, dann fühle ich mich Gott so nahe. Ja? Manche sagen ja sogar, die Natur sei Gott. Diese Ansicht gibt es ja. Und ich finde die gar nicht so abwegig. Da kann man drauf kommen, da kann man sich täuschen. Wisst ihr warum? Wenn du noch nie in deinem Leben einen Kaugummi geschmeckt hast, man erzählt dir immer nur davon, dann könnte man dir theoretisch ein Kaugummipapier als Kaugummi verkaufen. Du riechst dran, riecht nach Minze, ne? Also, da war mal was, ne? Aber das hat schon ein anderer im Mund, ja? Und jetzt kannst du das Papier probieren. Und du kannst für eine Weile der Meinung sein, das ist die eigentliche Sache. Nein, es ist nur die Verpackung. Also, was ich sagen will, die Natur ist nicht Gott, aber es ist schon mächtig nah dran. Gott gibt uns diese Natur. Und als Gott, der ja mit den Menschen in Beziehung leben wollte, Gott hat ja diese Schöpfung nicht gemacht und dann geplant, sich weit rauszuziehen und uns alleine hier zu lassen. Gott hat ja geplant, Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben, uns zu kennen, mit uns zu leben. Und als er sich überlegte, was wäre eigentlich ein geeigneter Ort, um gut Gemeinschaft mit Menschen haben zu können, da kam er auf den Garten. Keine Plattenbausiedlung, sondern einen Garten. Das fand Gott gut, in einem Garten. Mit Bäumen und Früchten. Und da wollte er Gemeinschaft mit Menschen haben. Kein Wunder, dass selbst stockungläubige Menschen in der Natur auf einmal Gott fühlen. Ja, Gott bezeugt sich in der Natur. Ich finde das ein ganz, ganz starkes Indiz. Es gibt eine ordnende Hand. Ich habe heute Morgen von meinem Aquarium erzählt. Immer wenn ich das Wasser wechsle, dann frage ich mich, ob die da drin diskutieren, ob ich Gott bin oder nicht. Oder ob das Ganze hier durch einen Zufall entstanden ist und wer denn immer das Wasser wechselt und so weiter. Ohne eine ordnende Hand gibt es keine Ordnung. Ohne ein Genie gibt es keine Genialität und diese Schöpfung zeugt von Genialität. Und ohne einen Schöpfer gibt es keine Schöpfung. Meine Oma. Meine Oma, die war glaube ich nur 7 Jahre in der Volksschule. Konnte gerade so lesen und schreiben. Damals war das für Mädchen nicht so wichtig auf die Schule und so. Es war eine andere Zeit. Ja? Also eine ganz, ganz ungebildete, herzensgute, gottesfürchtige Frau. Und wenn die Kinder aus der Schule kamen, dann konnte sie mit dem 7. Schuljahr die Evolutionstheorie mit einem Satz widerlegen. Ihre These war, Jung, von nix küt nix. Du schlachte den Blödsinn aus dem Kopf und isst die Suppe auf. Da kamst du nach Hause aus dem Bio-Unterricht, so als gläubiger Junge und so weiter. Ne? Und da haben sie dir alles Mögliche erzählt, Urknall und Zufall und so weiter. Und das erzählst du da und die Oma schöpft die Suppe und sagt, nee, von nichts kommt nichts. Mehr Intelligenz bedarf es eigentlich gar nicht, die Evolutionstheorie, eine atheistische Evolutionstheorie zu widerlegen. Mehr Intelligenz brauchst du da nicht zu. Ja? Ich meine, denk mal an dein Zimmer, wenn du so Teenager bist und das Zimmer sieht so ein bisschen aus wie, da wäre eine Bombe eingeschlagen. Hab ja selbst Töchter und erinnere mich selbst noch ganz gut an mein Zimmer. Also das Zimmer sieht aus, als sei eine Bombe darin eingeschlagen, das absolute Chaos. Jetzt kommt meine Evolutionstheorie. Ich werfe noch eine Bombe rein, ein Riesenknall und dann machst du die Tür auf und es ist eine wunderbare Ordnung. Also ganz ehrlich, ihr Lieben, ich fühle mich an meine Intelligenz beleidigt. Dass sich Schöpfung anpassen kann, verändern kann, überleben kann und so weiter, ja, das macht sie doch umso genialer. Das bezeugt doch umso mehr von einem wunderbaren, genialen Schöpfer. Ja, damit habe ich gar keine Not. Aber ich halte fest, die Schöpfung wurde, weil der Schöpfer sie wollte. Weil der Schöpfer sie wollte. Und Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern mit und ohne Religion, wenn sie draußen im Wald sind, wenn sie die Bergwelt erleben oder wenn sie mit dem Schnorchel unter Wasser sind und wunderbare Dinge sehen, dann sagen sie alle was über Gott. Dann sind sie überwältigt. Der Schöpfer bezeugt sich in der Schöpfung. Das Zweite, was ich ganz interessant fand, auf meiner Suche zu einem eigenen Zugang, ist das instinktive Gottesbewusstsein des Menschen. Ganz interessant. Reiche und arme Menschen, gebildete Menschen und Steinzeitmenschen, alle haben sie eins gemeinsam. Religion. Ist das interessant? Es gibt kein Volk auf Erden, nirgendwo jemals gefunden, die keine Religion betreibt. Du kriegst Völker, die sich Knochen durch die Nase ziehen und du kriegst Völker, die das nicht tun. Wir haben ja mittlerweile hier auch begonnen und lernen da manches von anderen Völkern. Früher galt das mal so als steinzeitmäßig, heute ist das wieder richtig in. Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne, aber ist ja nicht mein Thema. Gebildete Menschen, Professoren, steinreiche Menschen, bettelarme Menschen. Sie beten Steine an und Stöcke an, manche die Sonne, manche Christen und die klassischen Religionen. Aber es gibt kein Volk ohne Religion. Das hat mich immer unglaublich fasziniert. Die Namen ihrer Götter sind tausendfach, aber alle sehnen sich und wissen instinktiv, es gibt mehr als das, was wir sehen. Das unterscheidet übrigens den Mensch vom Tier. Was den Menschen vom Tier unterscheidet, unter anderem, ist, der Mensch besitzt ein instinktives Gottesbewusstsein. Nur in den letzten Jahren, in den letzten paar hundert Jahren, ist die Rede von Aufklärung, ist Atheismus und solche Dinge entstanden. Und führende Atheisten haben vor vielen Jahren das Ende aller Religionen durch den Siegeszug der Aufklärung vorausgesagt. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gottesbewusstsein des Menschen kann nicht durch Bildung ausgelöscht werden. Sein Gottesbedürfnis kann nicht durch Aufklärung gestillt werden. Da ist etwas im Menschen, das schreit. Es scheint manchmal so, als sei dieser Welt der liebe Gott verloren gegangen. Als habe der Mensch ihn mal gehabt, aber irgendwie ist er jetzt weg. Und die einen beten einen Stein an, die anderen sind schon ein bisschen weiter, machen eine Statue. Die dritten haben da Sonne und Mond oder was sie anbeten. Und ganz, ganz unterschiedlich. Aber jeder weiß auf diesem Planet, es gibt da was. Jeder weiß. Das finde ich ein ganz, ganz starkes Indiz. Das sind zwei Indizien, die mich so in eine Richtung gebracht haben. Aber zugegeben, es sind Indizien, keine Beweise. Aber ich habe auch heute Abend einen Beweis. Ein Beweis für einen lebendigen Gott. Und zwar in dem, was ich selbst persönlich mit Gott erlebt habe. Christen, man nennt sie auch Jünger, man nennt sie auch Zeugen. Christen sind berufen, Zeugen zu sein. Sie sind nicht so sehr berufen, Rechtsanwälte zu sein. Also euch hier heute Abend zu bequatschen und überzeugen und diskutieren, es muss ihn geben und tausend Argumente. Die Argumente sind gut, aber ich verstehe mich gar nicht so sehr als ein Rechtsanwalt, sondern ich möchte heute Abend sagen, Natur und Gottesbewusstsein sind wohl starke Indizien, aber keine Beweise. Sie bringen uns vor allen Dingen nicht in Gottes Nähe. Aber ich möchte etwas bezeugen, das auch was Hajo gesagt hat, was er bezeugen möchte heute Abend. Ich habe Gott erlebt. Und das kannst du mir glauben, oder du kannst es lassen. Du kannst es auch versuchen. Gott lässt sich auf Versuche ein. Ja? Hajo hat es gesagt heute Abend. Er hat gebetet im August 1972. Gott, wenn es dich gibt, dann offenbar dich mir. Ja? Du kannst es versuchen. Aber du kannst es glauben oder du kannst es lassen. Nachdem ich so meine Kindheit abgeschlossen habe und auch diese fromme Prägung mitbekommen habe, habe ich als Teenager die ganzen Werte meiner Eltern sehr in Frage gestellt. Auch die christlichen Werte, auch ihre Beziehung zu Gott. Damals hatte ich einen Lehrer in der Schule, der mich faszinierte und der mich ziemlich schief geprägt hat. Das war so ein 68er auf einem Marsch durch die Institutionen, absolut links. Ja. Bis heute gibt es gewisse Dinge, gute Dinge, die ich mir behalten habe. Dieser Mann war ein Missionar für seine Sache. Der war nicht Lehrer geworden, damit er mehr Ferien hat oder so. Dieser Mann war Lehrer geworden, weil in ihm ein politisches Anliegen brannte. Die Antworten, die er geben konnte, waren für mich heute nicht das, was ich teile. Aber eins hat mich bis heute geprägt. Seine Leidenschaft gegen Ungerechtigkeit und gegen Unterdrückung. Wenn Geschichte, Politik hat er unterrichtet, wird euch nicht überraschen. Ja? Und ich sage euch, was das waren. Wir würden das Evangelisation nennen. Der Mann stand da vorne wie ein Charismatiker, immer so knapp am Berufsverbot, das gab es ja damals noch, ne? So für KPD-Anhänger, die Zeit war das, ja. Und du, wenn der über russische Revolution sprach, wenn der über die Armen sprach, wenn der über die Schweinereien sprach und über die Menschen, die immer nur über den Tisch gezogen werden, die immer nur ausgenommen werden und so weiter, der predigte das mit einer Leidenschaft, du, nur der Altarruf hat gefehlt. Das fand ich zunächst mal als jemand, der sich neu orientierte, eher weg von Gott, ganz, ganz faszinierend. Ideale. Können Ideale nicht den Platz von Gott einnehmen? Hier wurden mir Ideale angeboten. Aber wisst ihr, was ich merkte? Je weiter ich mich Jahr für Jahr von Gott entfernte, desto größer wurde auch eine Leere in mir und eine ungeheure Sehnsucht nach zwei Dingen. Jeder hat andere Sehnsüchte. Manche haben wir gemein. In meinem Leben waren die größten Sehnsüchte. Nummer eins nach Freiheit und Nummer zwei nach Annahme, angenommen zu sein. Man hört heute viel über sogenannte ADS-Kinder. Sowas gab es zu meiner Zeit noch nicht, aber ich war ein ADS-Kind. Ich war ein klassisches ADS-Kind. Ihr wisst, was das ist? Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ja? Das sind Menschen, ich vergleiche das immer so, wenn ich an meine Kindheit denke, wie so ein Handy, wo der Akku kaputt ist. Du kannst es aufgeladen haben die ganze Nacht. Am Morgen ziehst du es raus, telefonierst eine Minute, das Ding ist schon wieder leer. Akku ist kaputt. Dein Akku für Liebe und Annahme kann sich nicht mehr füllen. Das Ding verbraucht sich. Du brauchst die ganze Zeit Aufmerksamkeit, Liebe und Annahme und startest nach einer Weile krasse Aktionen, bist verhaltensauffällig, gehst an auf den Geist und statt Annahme bekommst du Ablehnung und der Akku geht weiter kaputt und eine ganz, ganz teuflische Spirale dreht sich da und zerstört dein Leben. Und mein Leben wurde immer mehr zerstört und ich wurde immer komischer. Mit 12, 12,5 fing ich an, die ersten Joints zu rauchen und machte einen ziemlich steilen Einstieg in die Drogenszene. Ich bin sehr bewahrt worden vor dem Schlimmsten. Ich bin da nicht irgendwie so langsam reingedriftet. Ich bin da mit beiden Füßen reingesprungen. Ich wollte das. Ich wollte das. Ich war ein absoluter Chaot, ein absoluter Rebell und tat immer alles irgendwie, aber alles war ein Schrei. Jemand sagte mal, ich liebe diesen Satz, hinter manchem unerhörten Benehmen steckt ein unerhörter Schrei, ein unerhörtes Anliegen. Und das war so in meinem Leben. Ja? Es war so ein Vakuum, es war so eine Leere, es war so ein Lebensgefühl von Unglücklichsein, von Leersein, es war absolut schlimm für mich. Und je weiter ich mich von Gott entfernte, desto mehr war das so. Mein Freiheitsdrang wurde fast unerträglich. Ich bin in Jahren zwischen 12 und 16 viermal von zu Hause ausgebüxt, wurde dann jeweils von der Polizei wieder zurückgebracht, habe ganz, ganz krasse Aktionen gestartet. Aber alles nicht, weil ich das so cool fand oder so. Es war ein absoluter Schrei nach Aufmerksamkeit, nach Liebe. Ich war absolut hilflos. Und als ich dann sah, dass es sich abzeichnete, dass mein Leben eigentlich nur noch den Wert hatte, irgendwann in einer Drogenstatistik aufzutauchen, ich merkte, das Ding geht Richtung Schrottplatz. Ich setze mein Leben in den Sand. Ja? Ich werde wahrscheinlich nicht besonders alt werden. Ich sah Leute sterben an Drogen. Ich sah Leute sterben auf unmögliche Art und Weise. Und ich war 15, 16 in diesem Alter. Ich war es noch in einem Gottesdienst. Irgendwo in einem Privathaus, ganz, ganz kleiner Gottesdienst. Ich kam da rein, ich hatte lange Haare, waren so ein bisschen anarchomäßig unterwegs, wir nannten uns die Stadt-Indianer. Langes Haar, Poncho, Stirnband, Ratte auf der Schulter. Und da war irgendein Amerikaner, wisst ihr, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ich weiß nicht, was der gepredigt, ich habe aber nicht zugehört, rein und raus und rauchen und was. Und aber irgendwie hatten meine Eltern mich dorthin geschleift. Und dann rief er auf, man könne Gebet empfangen, man könne auch Jesus sein Leben geben. Und ohne von der Predigt was wahrgenommen zu haben oder so, aber es brach auf einmal was in mir auf, was mich selbst überraschte. Ich merkte, Gott ist hier. Und ich habe in diesem Leben nur noch eine Chance. Und ich meine das genauso dramatisch und ich dramatisiere das auch nicht. Ich habe nur eine Chance. Ich muss zurück zu Gott. Mein Leben geht den Bach runter. Hajo hat es gesagt, meine Zähne waren verfault von meinem ganzen Lebensstil und von meinem Drogenkonsum. Es ging richtig krass den Bach runter. An dem Abend habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, Jesus, mein Leben ist kaputt. Mein Leben ist so richtig kaputt. Wenn du es wieder ganz kriegst, kannst du es haben. Verschenkst du auch schon mal kaputte Sachen an irgendwelche Bastler? Hast du auch so einen alten Computer, so einen 286er, und man sagt, ach, das ist ja ganz interessant, das Ding ist kaputt, kannst du es haben? Klar, nimm es mit. Ja, bevor du noch für die Entsorgung bezahlen musst, nimm es mit. Ja, Jesus, mein Leben ist kaputt und wenn du mich irgendwie wieder hinkriegst, dann kannst du mich haben. Das war eigentlich, was ich an dem Abend gesagt habe. Jesus, ich will für dich leben, ich will für dich da sein, ich will einfach dir gehören. Jesus, du bist meine letzte Chance. Und wisst ihr, ich kann nicht behaupten, ab dem nächsten Tag war alles anders. Und ich habe nie wieder Probleme gehabt. Und jedes Problem hat sich so gelöst. Nee, es war noch ganz schön heftig. Es gab noch eine Menge geistliche Achterbahnfahren, über die ich ja heute Morgen gesprochen habe. Oh, rauf und runter und rauf und runter. Aber etwas lässt sich nicht verleugnen. Nämlich, dass ein ganz, ganz positiver Einfluss mein Leben anfing zu durchziehen. So langsam kamen die Dinge in Ordnung. Ich werde nie vergessen, als Gott einmal zu mir sprach. Gott spricht zu Menschen. Er spricht vor allen Dingen gerne zu verzweifelten Menschen. Er sprach zu mir, und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Er sagte mir, dass er mich mag. Ich habe Gott gehört, wie er sagte, dass er mich mag. Hätte er gesagt, ich liebe dich, wäre das für mich kalter Kaffee gewesen. Das kannte ich schon aus der Sonntagsschule, geschenkt. Ich habe es heute Morgen gesagt, da war irgendwie so ein Mechanismus in meiner absoluten Ablehnung. Ich dachte immer, Gott muss mich lieben, sonst verliert er seinen Job. Ja, er ist Liebe und er ist gerecht und er liebt alle und ich bin einer, also was bleibt ihm denn anderes übrig? Aber wenn er wirklich eine Wahl hätte, auf mich kann er ja wirklich verzichten. Als Gott mir sagte, Uwe, willst du verstehen, dass ich dich mag? Es bleibt dabei, ich mag dich. Wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Du kannst es mir glauben, du kannst es lassen. Er hat zu mir gesagt, wenn du der einzige Mensch gewesen wärst, in den Klauen des Teufels, verloren in seiner Sünde, auf dem Weg zur Hölle, wenn du der einzige gewesen wärst auf dem ganzen Planet, dann wäre ich eben nur für dich gekommen, dann wäre ich nur für dich am Kreuz gestorben, dann hätte ich alles nur für dich getan. Ich habe eine Liebe kennengelernt, eine Annahme kennengelernt, die mein gesamtes Leben verändert hat. Ich habe festgestellt, dass die Liebe Gottes die mächtigste Waffe des Universums ist. Die mächtigste Waffe, die mächtigste Kraft des Universums. Keine Nuklearexplosion kann das bewegen, was die Liebe Gottes wirklich bewegen kann. Ich habe Gott erlebt. Und ich habe seitdem viele, viele Menschen getroffen, die Gott auch erlebt haben. Heute, 22 Jahre später, ich habe so viele Schwestern und Brüder kennengelernt. Ich habe so viel Geniales gehört. Wie Gott Leben in Ordnung gebracht hat. Neuanfang. Ordnung hinein ins Chaos. Ich habe von Menschen gehört, die schon längst tot sein müssten. Die Ärzte haben gesagt, noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr. Die Gemeinde hat gebetet, man hat geglaubt, Gott hat eingegriffen. Wir haben erlebt, wie Menschen wirklich drogensüchtig, Menschen im Okkultismus verstrickt, Menschen mit Psychosen, die im Leben nicht mehr klarkamen, durch die Kraft Gottes angerührt wurden. Und manche wie durch ein Wunder von heute auf morgen, das haben wir auch erlebt, aber viele in Prozessen, Schritt für Schritt, du siehst einfach ein wohltuender Einfluss. Die Liebe Gottes kann Leben verändern. Ich finde das so genial. Das möchte ich heute Abend bezeugen. Das möchte ich bezeugen, das möchte ich euch sagen, das ist so gewesen. Und wenn das dein Herz berührt, und wenn das Sehnsucht in dir freisetzt, dann sagst du, Mensch Uwe, das mit der Gottessehnsucht und der Natur und all dieser Mensch, das kenne ich von mir. Das kenne ich von mir, aber mir hat immer irgendwie ein Zugang gefehlt. Da möchte ich dir heute Abend Zugang anbieten. Jesus Christus ist der Zugang zu Gott. Und dasselbe, was er mir gesagt hat und wodurch er mein Leben verändert hat, das sagt er dir heute Abend. Wenn du der einzige Sünder gewesen wärst, der Hilfe bräuchte. Das ist nicht so eine Massenerlösung. Es ist eine ganz persönliche Sache. Es ist zwischen dir und Jesus. Er will eine ganz persönliche Beziehung zu dir. Es ist zwischen dir und Jesus. Heute Abend sehen wir uns danach, seine Kraft zu erleben, auch in diesem Gottesdienst. Wir werden heute Abend für die Kranken beten. Warum tun wir das? Wir verfügen nicht über Gott und ich bin kein Arzt und Hajo glaube ich auch nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Menschen geheilt. Aber ich habe erlebt, wie Gott ganz, ganz wunderbare Dinge getan hat. Manche Leute sagen, ja, das macht ihr so mit dem Glauben. Das ist ja wie der Arzt, der verschreibt die rote Pille und wenn man nur daran glaubt, hier, wie heißt das Ding, Placebo-Effekt, dann geht das schon, auf dieser Basis funktioniert das. Wisst ihr, was ich am besten finde? Wenn Gott Menschen heilt, die gar nicht dran glauben. Das gönne ich auch der Gemeinde immer. Dann habe ich so eine richtige Schadenfreude. Also wir sind aufgefordert zu glauben, ja. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich erinnere mich daran, ich war einmal in Stade, war das. In einem großen Saal und viele Gemeinden waren zusammengekommen, an die 1000 Leute und der Geist Gottes war da und ich betete für Kranke an dem Abend. Ja, und ich betete besonders für Menschen mit Wirbelsäulenproblemen, mit Bandscheibenvorfällen. Irgendwie spürte ich, dass Jesus damit anfangen wollte, bevor ich für alle Kranken betete, für solche Leute zu beten. Und haben für einige gebetet und einige haben spontan gesagt, hey, es ist ohne Frage hier was passiert. Es ist Schmerzen, verschwanden spontan, nicht bei allen. Nicht bei allen. Manche kommt es auch ja, so nach und nach, wie die Krankheit kam, wurde immer schlimmer, ab da wurde es immer besser. Und manche müssen auch warten. Wir verfügen nicht darüber, behaupte ich gar nicht. Aber was mich an dem Abend unheimlich freute, da war eine Frau, die machte immer so. Und ich ging da hin und ich sagte, was hat Gott getan? Die sah richtig irritiert aus. Und ich denke, was ist denn mit der los? Und die guckte immer, als suchte sie was. Sie sucht auch was, sie suchte ihren Schmerz. Da sagte ich, gute Frau, was ist passiert? Und hielt das Mikro hin, da sagte, nee, ich, der Schmerz ist irgendwie weg, aber ich will das nicht so im Mikro sagen, denn ich glaube an sowas gar nicht. Ja. Gut, ein bisschen geglaubt haben musste sie, sonst wäre sie ja nicht nach vorne gekommen zum Gebet, oder? Aber die Skepsis hat doch anscheinend ganz schön überwogen. Jemand in der Bibel kam mal zu Jesus und sagte, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das finde ich so ehrlich. Mein Zweifel ist ja der kleine Bruder meines Glaubens. Die bedingen einander ja. Ja. Zweifel ist übrigens nicht dasselbe wie Unglaube. Habt ihr das gewusst? Unglaube ist, ich weigere mich zu glauben. Ich werde nicht glauben. Das ist Zynismus. Das ist die Ursünde des Menschen. Zweifel ist nicht glauben können oder nicht ganz glauben können. Unglaube ist die Entscheidung gegen den Glauben. Das ist ein Riesenunterschied. Wir haben erlebt, das ist, was ich sagen will, wie Gott Menschen berührt hat, wie Gott Kranke geheilt hat, wie Leben verändert worden sind. Und ich möchte das heute Abend bezeugen. Und ich möchte heute Abend fragen, ganz unverbindlich, hey, wäre das nicht eine Sache, heute in diesem Gottesdienst, Gott einfach mal eine Chance zu geben? Jesus Christus einfach mal eine Chance zu geben. Das Evangelium ist so einfach. Wir sind Sünder, und deshalb gehören wir in die Hölle. Jesus sah das und konnte es nicht ertragen, weil er uns so sehr liebt. Und so kam er und hat die Hölle auf sich genommen. Er starb an diesem Kreuz. Ich finde euer Kreuz so genial, Pastor Hajo, möchte ich dir mal sagen. Ich finde es so genial, weil das ist nicht so ein Schickimicki-Kreuz. Ja, wenn es dann noch in Gold und glänzt und scheint oder so ein richtig schäbiges, gemeines Folterwerkzeug mit Blutflecken dran. So hat das Ding ausgesehen. Es hatte keine Goldränder und kein Geschnörkels. Stell dir das mal vor, der Schöpfer steigt herab in seine Schöpfung. Überleg mal, ich werde Fisch und komme in mein Aquarium. Verlass die Bequemlichkeit meiner Wohnung und ess da Tetra Fischfutter und mach das, was die anderen machen. Und er kam nicht als Superstar. Er kam nicht, um zu sagen, okay Leute, ihr habt die Sache hier auf der Erde offensichtlich nicht im Griff. Es gibt hier Krankheit und Mord und Totschlag und Kriege und alle möglichen blöden Dinge. Ich werde jetzt mal hier der Chef, ich übernehme den Laden, Mann. Nein. Er kam als ein Knecht, wurde geboren in einem Stall, lieferte sich seinen Geschöpfen aus. Das ist das Evangelium. Und starb dann an einem Kreuz, obwohl er es nicht musste. Jesus musste nicht sterben. Das war nicht dumm gelaufen an dem Tag, dass sie ihn erwischt haben. Sondern Jesus ist gekommen, um zu sterben. Um deine Schuld auf sich zu nehmen, um dich zurück zu Gott zu bringen. Denk an den Garten. Darum ist er gekommen. Und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Und wir reden hier heute nicht über einen edlen Menschen, der vor 2000 Jahren ganz edel gestorben ist, sondern wir reden über den Sohn Gottes, der gestorben ist, der auferstanden ist und der heute Abend hier ist und der heute Abend die Kraft hat zu heilen und der heute Abend die Kraft hat, dein Leben für immer zu verändern. Darüber reden wir. Jetzt sagst du, okay, ich bin interessiert. Wie geht's? Muss ich in eine Kirche eintreten? Du, es gibt so viele Leute, die sind in Kirchen eingetreten und trotzdem auf dem Weg zur Hölle. Du kannst sogar ein Mitglied in meiner Kirche sein und Gott nicht kennen. Leider, wir bemühen uns sehr, dass das nicht passiert. Kirchenmitgliedschaft, Taufe, ja. Also ganz ehrlich, ich will ja keinem zu nahe treten, ne? Aber ein unschuldiges kleines Kind zu nehmen, eine Handvoll Wasser ins Gesicht zu sauen und sagen, so, das ist jetzt ein Christ, also das ist schon schräger Aberglaube. Nein, da wo der Mensch sich für Jesus Christus entscheidet, da wo der Mensch glaubensfähig ist, das sagt mal die Schrift, wer sich entscheidet, ja, ich will Jesus Christus eine Chance geben, das kannst du nicht anerziehen, das kannst du nicht anwässern, da kannst du Weihrauch schwingen, wie du willst. Es ist ein bisschen wie eine Trauung. Bei der Trauung kommst du nach vorne und sagst, ja, ich will diese Frau heiraten. Sie lieben und ehren, und dann sagt der andere das auch. Heute Abend Gott kennenlernen beginnt einfach mit einem ja, ich will. Du sagst aber, wann sagt er denn ja, ich will? Er hat ja, ich will gesagt zu dir vor 2000 Jahren an dem Kreuz. Da hat er gesagt, ja, ich will. Ich will dich retten, ich will dein Gott sein. Ich will in dein Leben kommen. Es ist alles da, die Vergebung deiner Sünden, Sinn im Leben, Geborgenheit. Schmeiß doch diese Lüge weg, du könntest nicht glauben. Das, wonach du dich sehnst, ist greifbar. Das Ja, ich will Gottes, ist in Christus gesprochen. Wenn du heute Abend dein kleines Ja, ich will dir glauben, ich will dir vertrauen, dazu setzt, dann kann sich dein Leben für immer verändern. Und da würde ich sehr, sehr gerne mit dir für beten. Wollen wir gemeinsam unsere Augen schließen und beten? Pastor Hajo, tu mir einen Gefallen, bete mit uns. Ich denke, das wäre gut.
Du kennst die Innenbefindlichkeit einer jeden Person, die hier in diesem Raum ist. Und ich danke dir, guter Heiliger Geist, dass du hier in der Arbeit bist und dass du wunderbar bist, dass du ausgezeichnet bist. Und ich danke dir dafür, dass wir keinen überzeugen können und auch keinen überzeugen brauchen, weil jeder, der ehrlich und aufrichtig ist, der wird von dir überzeugt. Ich möchte für drei Menschengruppen jetzt beten. Die erste Menschengruppe ist die, die sagt, du, ich kapiere das ganze Teil nicht, aber ich möchte ja, ich will sagen. Die zweite Menschengruppe, für die ich beten möchte, das sind die Lauen. Die also irgendwann mal gebrannt haben, aber heute Abend sagen, du, ich brenne gar nicht mehr. Oder die zurückgefallen sind und die gar nicht mehr mit Gott leben und die heute Abend die Chance haben, wieder zurückzufallen in die Arme Gottes und wieder anfangen mit Leidenschaft und mit Brennen.